Guten Morgen, hallo. Schön, euch zu sehen. Auch für diejenigen, die jetzt an dem Bildschirm diesen Gottesdienst mitverfolgen. Herzlich willkommen. Ja, wir wollen heute uns um ein weiteres Thema bemühen. Wir hatten in der Vergangenheit die eine oder andere Predigt jetzt schon über das, was wir als Gemeinde oder was uns als Gemeinde ausmacht. Wir sind wertschätzend zueinander und ermutigend. Wir rechnen mit dem Übernatürlichen in unserer Gemeinde. Wir sind Gastgeber. Und nachdem ein Gast vielleicht da war, gehört er vielleicht irgendwann zur Familie. Und über dieses Thema möchte ich heute sprechen mit euch. Wir leben als Familie. Es wird grundsätzlich kein Vortrag jetzt über wie erziehe ich meine Kinder oder wie lebe ich als Familie richtig. Ich möchte so ein bisschen die Parallelen zwar nehmen zwischen unserer realen Familie und jeder von uns hat irgendwo Familie. Ob er selber Eltern hatte oder hat, ob er Geschwister hat oder ob noch Kinder im eigenen Haushalt leben. Und gleichzeitig sagt Gott aber auch zu uns, ihr seid wie eine Familie. Und ich möchte mit dem Vers beginnen, der mir so ins Herzen kam, Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Amen. Wir gehören zu seiner Familie. Lasst mich vorher noch beten. Vater, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir uns zu dir entscheiden, dass du uns aufnimmst und dass wir Teil dieser Familie sein dürfen und werden. Und das, was ich jetzt heute weitergebe, sollen deine Worte sein. Sie sollen geprüft werden und das Gute behaltet. Amen. Was ist Familie? Ich habe mal ein bisschen rumgeschaut und im Internet eine Definition gefunden, die sehr passend ist. Ich möchte euch kurz vorlesen. Familie ist da, wo Personen zusammenleben und gemeinsam den Alltag gestalten. Familien zeichnen sich weiter dadurch aus, dass Eltern für Kinder und Kinder für Eltern Verantwortung übernehmen. Unter dieser Definition fallen alle Formen von Familien. Familie ist aber auch da, wo verschiedene Generationen unter einem Dach leben und sich solidarisch unterstützen. Sei es durch Erziehungsarbeit und oder Pflegeleistung von Mitgliedern dieses Familienverbandes. Das ist so mal eine weltliche Anschauung, die Definition, wie Familie auszusehen oder was Familie sein kann. Markant kann man da rausnehmen, es geht um Zusammenleben, Fürsorge, nicht nur von Eltern zu Kindern, sondern irgendwann auch mal Kinder zu Eltern. Es ist nicht nur eine Einbahnstraße. Gleichzeitig ist aber auch sichergestellt, wenn diese Fürsorge da ist, wenn man füreinander da ist, aufeinander schaut, ist das Überleben da. Wir haben jetzt gerade vorhin Samuel hier gesehen. Samuel ist ohne seine Eltern nicht überlebensfähig. Wir können jetzt Hochrechnungen anstellen, wie lange das gehen würde. Das ist aber heute nicht Thema. Und hier ist, denke ich, meiner Meinung, dass das nicht funktionieren würde, wenn er alleine oder ja, in seinem Alter Kinder irgendwo ohne Beistand auf der Straße stehen würden, was mit denen passiert. Und dieser Begriff Familie, beziehungsweise die Idee, die dahinter steckt, hat eigentlich positive Gedanken. Und ich komme natürlich schon auf den Punkt, dass Familie nicht immer bei einem selber positive Gedanken hervorrufen kann. Es gibt genügend negative Beispiele, die Nachrichten sind voll von irgendwelchen Familiendramen. Wir wissen, wie die eine oder andere vielleicht auch Familie in unserem Umfeld Probleme hat, wo das eben nicht positiv erlebt werden kann. Vielleicht aber auch, wo Eltern durch ihre Kinder keine Unterstützung mehr bekommen, wo sie sie vielleicht brauchen aus gesundheitlichen Gründen, vielleicht auch finanziellen Gründen. Geschwister, die nicht mehr zueinander kommen, die sich nichts mehr zu sagen haben. Und das ist so das Reelle, was wir oft immer auch draußen sehen. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und alles schön. Also warum sollen wir jetzt in der Gemeinde anfangen, als Geschwister ein Familienleben aufzuziehen? Ein Leben gemeinsam mit meinen geistlichen Geschwistern führen? Das reelle Leben ist doch schon hart genug und schwer genug. Und das ist sogar noch mein Eigenfleisch und Blut vielleicht. Und jetzt kommen da auch noch wildfremde Leute. Und ich glaube, dass immer wieder mal Gottes Familie gar nicht so abwegig ist zu der uns leiblichen Familie. Und ich werde jetzt in der Predigt immer wieder Parallelen ziehen. Ich werde immer wieder mal umschwenken und ich denke, ihr werdet das raushören und rausfinden, dass vielleicht manchmal gar nicht so ein deutlicher Unterschied da ist, was hinter dem Begriff Familie, ob es jetzt im reellen Leben ist oder ob es in der geistlichen Welt stattfindet. Denn klar ist, dass Familie keine Erfindung der Menschheit ist. Es war nicht irgendwann mal ein schlauer Kopf, der gesagt hat, Mensch, jetzt gründe ich mal eine Familie. Es war Gott allein. Gott hatte diesen Plan. 1. Mose 2, Vers 22 bis 25 könnt ihr selber dann mal nachlesen. Im Vers 23 lesen wir, da rief dieser, endlich gibt es jemand wie mich. Adam hat es gesagt. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Damit bezeichnete er Eva. Und es war schlussendlich Gott, der das Ganze gegründet hat und zusammengeführt hat. Und Gott hatte diesen Blick dafür. Gott hatte diesen Blick für diese irdische Familie. Er hat gesehen, ja, es ist gut, wenn Mann und Frau zusammenkommen. Es ist gut, wenn dort eine Familie gegründet ist, dass man sich gegenseitig beisteht, dass dort Gemeinschaft gelebt, füreinander Dasein, Fürsorge füreinander in beiden Richtungen. Und er hat gesehen, ja, der Mensch braucht das. Und das ist richtig und das ist gut so. Aber er hatte nicht nur diese irdische Familie im Blick, sondern er sagt das auch später im Alten Testament immer wieder, dass sein Volk Israel, seine Familie, sein Augapfel irgendwo ist. Es gehört ihm. Und diese Verbundenheit können wir da sehr stark rauslesen. Und es geht über ins Neue Testament, bis hin, dass wir als Heiden die Möglichkeit haben, durch Jesus in diese Familie hineinzukommen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie können wir das denn auch ein bisschen bildlich sehen? Wie bist du damals in deine Familie gekommen? In eine Familie, wo du alle Rechte bekommst, was diese Familie hat oder was in dieser Familie stattfindet. Mit allen anderen Auflagen vielleicht auch. Aber wie hast du diesen Status quo erhalten, dass du in diese Familie kommst? Zu einer fast hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit, abgesehen von vielleicht noch Alternativadoption, ist es geschehen durch die Geburt. Wir sind in eine Familie hineingeboren. Wir haben uns das nicht ausgesucht. Ein Säugling, der in eine Familie hineinkommt, der hat noch nichts geleistet. Er wird geboren, er ist da. Und das Einzige, was dieser Säugling präsentieren kann, sind volle Windeln, lautes Geschrei, wache Nächte. Er leistet nichts Wunderbares, er leistet nichts Übernatürliches oder hat nichts reingebracht, um in diese Familie zu gehören. Er wurde hineingeboren. Und in dem Moment, wie er in diese Familie hineingeboren wird, gehört er dazu. Gefühlsmäßig vielleicht auch schon früher. Na, wenn die Frau schon merkt, schwanger ist, da sind schon andere Gefühle da. Für mich als Vater war das damals wirklich, ja, realistisch, wirklich erst wie dann die Kinder dann da waren. Aber wie gesagt, dieser Säugling kann nichts vorweisen. Er liegt da mit offenen Armen und ist auf Unterstützung angewiesen. Und nun die Frage, wie komme ich aber in diese Familie Gottes? Und eigentlich, ja, für euch Altgedienten hier, eigentlich ist es sehr ähnlich, oder? Wir werden von Neuem geboren. Und diese Frage stellen nicht nur wir uns heute, oder werden wir sagen, Mensch, was bedeutet das? Auch zu Jesus' Lebzeiten wurde schon gefragt. Nikodemus hat gefragt, hey, Jesus, was heißt das? Von Neuem geboren. Schlussendlich ist es darum, dass wir uns bewusst werden und uns ganz klar dafür entscheiden, dass Gott derjenige ist, der in meinem Leben Entscheidungen treffen darf, der mich mit Rat und Tat zur Seite stehen darf, der mich prägen darf, der mir vorgeben kann, wo die Reise hingeht. Schlussendlich wie ein Vater. Ich als Vater habe eine gewisse Verantwortung und ich habe einen gewissen Auftrag, meine Kinder in der Hinsicht zu erziehen. In einer Liebe zu erziehen, dass sie einen Weg einschlagen. Ich kann es nur vorgeben, ob sie diesen Weg leben, ob sie das machen, ob sie sich diesen Anweisungen, ob sie diese Anweisungen Folge leisten. Das ist deren Entscheidung. Ich werde sie bis zu einem gewissen Grad nicht mehr zwingen können. Aber sie müssen mit den Konsequenzen leben. Und so ist es mit Gott genauso. Wir dürfen uns frei entscheiden und dürfen diesen Weg gehen, ob wir zu dieser Familie gehören wollen oder nicht. Gott zwingt uns dazu nicht. Und sollst du aber bereit sein, diesen Schritt zu gehen und sagen, ja, ich möchte zu dieser Familie gehören. Ich möchte, dass Jesus mein Vater ist, dass ich einen himmlischen Vater habe. Dann ist es wie in Epheser 2, Vers 19. Dann gehören wir zu seinem Volk, zu seiner Familie. Ist es nicht wunderbar? Ist es nicht schön, das so zu erleben und zu wissen? Wir können als Menschen nichts vorweisen. Wir können nichts sagen, aber Gott, hey, schau doch mal, was ich alles Tolles gemacht habe. Ich habe hier viel gespendet in die Kirchen. Ich habe hier viel Gutes getan. Das ist alles wunderbar. Das gehört vielleicht irgendwo auch dazu. Aber es ist nicht der Schlüssel dafür, dass du in Gottes Familie dazugehörst. Wir dürfen von Neuem geboren werden und diesen Schritt in diese Familie hineingehen. Und wenn wir diesen Schritt gegangen sind, wenn wir uns auf dieses Abenteuer eingelassen haben, auch bei aller Unsicherheit, auch bei allen Situationen, wo wir sagen, Mensch, das ist alles neu. Ein Säugling, der auf die Welt kommt, der lernt erstmal. Der war vorher schön umschlossen in seiner Blase, im Muttis Bauch. Alles schön, alles ruhig, warm. Ja, ein bisschen rumgeschunkelt, 24 Stunden. Alles toll. Und jetzt kommt er auf diese kalte, ja, nackte Welt, sage ich jetzt mal, wird mit dem Ganzen konfrontiert. Er ist unsicher. Aber er weiß und er merkt vielleicht, in dieser Familie, in dieser Umgebung, da bin ich geborgen. Und so ist es mit uns auch, wenn wir zu Gott kommen. Es ist unsicher, es ist vielleicht neu. Aber wir dürfen gewiss sein, in dieser Familie wird für uns gesorgt. Diese Familie ist für uns da. Jetzt sind wir vielleicht auch an dem Punkt zu sagen, ja, dass ich mich dafür entschieden habe, dass ich in diese Familie komme, ist ja schon ein paar Jahre her. Ich lebe ja schon länger in dieser Familie. Und es ist auch total gut und es ist auch wichtig. Und vielleicht ist auch dein Verhältnis zu deinem Vater richtig gut. Die Verbindung zu Gott, die ist da, die steht. Alles wunderbar. Du hörst, was der Vater möchte. Du setzt sogar um, was der Vater möchte. Aber es ist ja doch manchmal so, dass wir in einer Familie leben, wo wir vielleicht nicht unbedingt alleine leben. Da gibt es Geschwister. Und da ist so der Punkt, wo ich merke, ja, Geschwister, die würde man sich manchmal gern aussuchen, auch in der realen Welt. Ja. Aber die Entscheidung haben wir nicht. Ich kann mir meine Geschwister nicht aussuchen. Meine Kinder können sich ihre Geschwister nicht aussuchen. Das haben die Eltern entschieden. Mit allen Konsequenzen und allem, was darum gehört. Und vielleicht haben wir auch nicht die beste Erinnerung daran, wie unser Bruder, wie unsere Schwester früher in jungen Jahren immer wieder genervt hat, gepiesackt hat, immer wieder ins Zimmer reingestürmt ist, 100 Fragen gestellt hat, die völlig unnötig waren, noch gestört haben, wenn Freunde da waren. Und es war immer ein Tumult. Und es war immer nervig irgendwo. Oder wenn wir uns als, auch als Eltern immer wieder auf die Kinder einreden müssen und sagen, Mensch, jetzt macht es doch mal. Geh doch anders mal miteinander um. Und wann ist so der Geduldsfaden von uns zerrissen als Elternteil? Bei unserem Vater sieht es anders aus im Himmel. Der hängt da mehr dahinter. Der hat viel mehr Liebe. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wenn wir immer wieder rückblickend haben, zu sagen, ja, ich nehme meine Geschwister an, egal, mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen. Ich kann mich noch erinnern, wie wir damals unseren Kindern klargemacht haben, dass wir nach Nummer 4 noch Nummer 5 bekommen. Wo doch der eine oder andere nicht so begeistert war. Ist schon lange her, also fast schon verjährt. Und in dem Moment hat man gemerkt, ja, muss es jetzt sein, so auf die Art. Es reicht doch jetzt die 4. Aber wie dann die Kleinste da war, die Hannah, da war die doch irgendwo wieder ins Herz gewachsen. Ja, Nico hat ein auch ganz besonderes Verhältnis zu ihr. Zumindest damals gehabt. Ja, heute glaube auch noch. Ja, sie ist halt die Jüngste. Das Nesthäkchen. Und auf einmal funktioniert das. Ja, und diese Annahme, vielleicht wenn man am Anfang unsicher ist und nicht weiß, was auf einen zukommt und sagt, Mensch, ja, ich weiß ja nicht so geschwistermäßig, wie das jetzt so mir entgegenkommt. Vielleicht haben wir auch nicht dieselbe Wellenlänge. Aber ich möchte dich trotzdem annehmen. Ich möchte dich akzeptieren. Ich möchte offen sein für dich. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und das darf man in der realen Welt genauso lernen, wie vor allem auch in der geistlichen, in dieser geistlichen Geschwisterliebe. Sich gegenseitig annehmen, sich akzeptieren. Mit den Stärken, die man hat, aber natürlich vor allem auch in den Schwächen. Dass man sagt, ja, ich möchte für den anderen da sein. Es liegt an jedem Einzelnen, wie er sich in dieser Familie arrangiert. Es gelingt manchmal besser, mal schlechter, das ist bekannt. Das ist auch kein, ja, es gibt kein Buch danach oder kein Drehbuch, was danach geschrieben ist. Ja, natürlich gibt es viel Lektüre und viel, wie man lesen kann. Aber es beginnt doch immer an einem selber, in mir selber. Wie möchte ich oder wie bin ich bereit, auf den anderen einzugehen und zuzugehen? Es ist ein Prozess, den ich lernen kann, den ich bereit sein darf, loszugehen und zu sagen, ja, ich möchte auch irgendwo der Schlüssel sein, dass es funktioniert. Nicht warten, dass der andere vielleicht auf mich zukommt. Das ist ja diese irgendwo doch auch wieder dieser Schlüssel. Wenn jeder davon ausgeht, ich mache den ersten Schritt, wie schnell kommen dann die Menschen zusammen? Sehr schnell. Im Gegenteil zu dem, dass wenn ich warte, dass der andere auf mich zukommt, das funktioniert nicht. Weil dann bleiben alle stehen erstmal. Wenn wir in dieser Familie leben, die sehr facettenreich ist, die ja so viele Möglichkeiten auch bietet, dann bekommen wir auch mit, was mit unseren Geschwistern los ist. Wir bekommen mit, wie es denen geht, wie sie Freude haben im Leben, wie sie vielleicht aber auch Leid haben in ihrem Leben. Man lebt miteinander. Das schweißt zusammen. Es gibt vielleicht auch den Moment, wo man sagt, Mensch, jetzt ist es einfach auch mal gut. Ich brauche mal meine Auszeit. Auch das ist völlig in Ordnung. Wenn ich 24 Stunden, 7 Tage die Woche aufeinander hänge, das ist herausfordernd. Das ist nicht immer einfach. Nicht nur für Ehepaare, auch für Kinder, Geschwister. Ja, das ist okay, dass man vielleicht auch mal kurz sich zurücknimmt und sagt, Mensch, mal einen kurzen Raum für mich. Ob das das eigene Zimmer ist, ob das mal kurz ein Spaziergang draußen ist. Einfach mal kurz niemanden sehen. Völlig in Ordnung. Aber ist es nicht so, dass du nach einer gewissen Zeit, nach einer Zeit wie Urlaub, lange Krankheit, wo man wieder froh ist, sich wieder zu haben, zu sehen, dass man auch wieder froh ist, dass der Tisch wieder voll ist, wenn alle da sind. Das ist Familie, das gehört irgendwo zusammen alles. Und so ist es auch in Gottes Familie, dieses Zusammenleben. Wir suchen uns unsere Geschwister hier nicht aus. Gott hat dich in diese Gemeinde gestellt, in diese Kirche gestellt. Es hat einen Grund. Du bist nicht nur hier, um sonntags oder wann auch immer diese Plätze hier warm zu halten, um hier anwesend zu sein. Du darfst aktiv werden in dieser Familie. Du darfst hier da sein und sagen, hey, vielleicht brauche ich heute Hilfe, aber vielleicht kann ich auch morgen jemand helfen. Das ist Familie, das ist geistliche Familie. Natürlich suchen wir vielleicht auch gern unsere Geschwister aus. Wie einfach wäre es dann, wenn alle den gleichen Flow hätten, alles die gleiche Richtung, dieselben Interesse, Hobbys, Gedanken. Aber was für ein Einheitsbrei werden das? Wie langweilig irgendwann. Ja, es gibt Reibungspunkte. Und es ist vielleicht auch manchmal anstrengend. Und irgendwo, finde ich auch, gehört es irgendwo hinzu, dass wir, und das mache ich jetzt ganz bewusst, solche schwarze Schafe in den Familien haben. Die vielleicht mir aber auch manchmal den Spiegel vorhalten und sagen, Mensch, ja, so falsch liegst du ja vielleicht gar nicht mit deiner Meinung. Und ich glaube, das gehört dazu, diese Reibungspunkte. Dann, wenn Reibungen entstehen, dann, wenn wir miteinander uns beschäftigen, dann entstehen manchmal gute Sachen. Ein Werkstück aus Holz oder welches Material, Metall, als Rohling, unbehandelt, ist halt einfach nur Holz. Aber wenn ich dieses Material bearbeite, dann entstehen Kunstwerke, dann entstehen Dinge, die ich nutzen kann, die brauchbar sind. Und Gott macht es auch sehr deutlich. Gott macht es deutlich zu sagen, hey, ihr habt nicht die Entscheidung. Ich führe meine Familie zusammen. Ich entscheide, wer in diese Familie kommt und wer da hineinkommt. Und es ist beruhigend zu wissen, dass ich das nicht entscheiden muss. Ich entscheide nicht, wer meine Geschwisterteile sind, wer mein Bruder, wer meine Schwester ist, auf geistlicher Ebene. Das entscheide ich nicht. Das tut Gott. Und jeder, der hier ist und sagt, ja, ich gehöre zu Gottes Familie, ist gleichzeitig mein Bruder und meine Schwester. Amen. Ich hoffe, das ist klar. Und ich möchte noch eins hinzuerwähnen, das endet hier nicht an diesen Mauern. Es hat auch nichts damit zu tun, dass vielleicht andere Freikirchen oder die denselben Namen tragen wie wir in den Kirchen oder Pfingstgemeinden drumherum, das sind unsere Geschwister, das ist Bruder und Schwester. Nein, jeder Christ, der sagt, jawohl, ich gehöre zu Gott, meine Beziehung zu Gott ist eine echte, wahrhaftig auf seinem Wort gegründete Beziehung, ist mein Bruder. Ob der in den Landeskirchen sitzt, ob der wo auch immer ist. Das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Das ist Gottes Familie. Und wir wollen diese Familie schätzen. Wir wollen sie ehren. Wir wollen füreinander da sein. Und es ist entscheidend, dass wir diesen Grund haben, dass wir diesen Gedanken in unserem Hinterkopf drin haben. Dass es nicht nur darum geht, dass wir in diesen Räumlichkeiten uns als Schwester oder Geschwister anschauen, sondern dass wir uns anschauen, auch draußen. Wo ist das Leid? Wo können wir füreinander da sein? Ich finde es wahnsinnig toll und ich habe eine Bekanntschaft in der katholischen Kirche, der führt Alpha-Kurse durch mit Jugendlichen und es ist wahnsinnig toll, wie er da dahinter ist, wie er das auf dem Herzen hat, Wort Gottes an die Jugendliche weiterzugeben, in einem Raum, in einem Bereich, wo wir als Gemeinde niemals hinkommen würden, weil wir diese Verbindung nicht haben. Und umso wichtiger ist es, solche Menschen zu kennen, zu unterstützen. Martin hat ihn schon unterstützt mit Vorträgen. Ich wurde auch schon eingeladen, aber es geht mir darum zu wissen, spannt euer Netz aus. Schaut, wo sind Christen? Wo können Christen Unterstützung brauchen? Dass wir gemeinsam ein Netzwerk haben, eine Familie gründen, zusammenbleiben, wo wir uns unterschiedlicher Landeskirchen, Kirchen, Zusammengehörigkeiten vielleicht irgendwo da ist, aber wo wir Gemeinschaft haben, wo wir gemeinsam zusammenkommen. Und das ist ein Bild für Gott, wie Familie in seinem Reich, in seinem Volk aussehen kann. Gott ist nicht blauäugig. Ihm ist bewusst, dass wir Menschen in Beziehungsfragen nicht immer einer Meinung sind und auch uns da nicht leicht tun. Und ich merke das in meiner eigenen Familie. Wie schnell bin ich an dem Punkt, dass ich meiner eigenen Familie versage, dass ich dastehe als Vater, falsche Entscheidungen treffe, eins meiner Kinder oder auch meine Frau ungerecht behandle, dass ich zu schnell eine Entscheidung treffe, unüberlegt. Und es passiert mir, obwohl es mein eigenes Fleisch und Blut ist. Und es passiert mir, auch wenn diese Familie mir so im Herzen liegt und ich glaube, dass ich nicht übertreibe, dass ich für meine Familie alles tun würde. Und trotzdem mache ich Fehler. Und trotzdem tue ich Dinge, die nicht immer passend. Und nun spricht die Bibel davon, dass wir als Christen eine Familie sind. Mir fremde Personen, die ich erstmal kennenlernen darf und muss, mit unterschiedlichen Interessen. Und trotzdem sagen wir als Gemeinde, wir wollen den Anspruch haben, dass wir eine Familie sind, die zusammenlebt, die zusammengehört. Und jetzt sage ich immer, Mensch, jetzt schaffe ich schon in meiner eigenen Familie das nicht so 100%. Wie schaffen wir das hier? Wie schaffen wir das hier in der Gemeinde? Ja, wir gehen hier vielleicht auseinander nach dem Gottesdienst. Wir haben eine Woche Abstand voneinander und dann passt das wieder. Aber das ist ja auch nicht richtig. Besser ist es, wenn man zusammenkommt, wenn man öfter sich sieht, wenn man sich telefoniert. Ja, natürlich zu der jetzigen Zeit nicht so einfach, sich zu sehen, aber es gab ja auch davor die Möglichkeit, sich zu sehen. Es gibt jetzt die Möglichkeit zu telefonieren, Dinge gemeinsam irgendwie sich zu arrangieren. Und so wie das im Psalm 133, Vers 1 heißt, wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder in Frieden zusammenleben, ist es leider nicht. Das gelingt nicht immer. Es gibt Reibungspunkte innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Familie. Es gibt verbale Auseinandersetzungen. Es gibt vielleicht sogar unterschiedliche theologische Auffassungen, Ansichtspunkte. Und die große Frage ist, wie gehe ich damit um? Komme ich jetzt mit der Axt und mache Kleinholz? Also die berühmte Axt im Walde? Oder nach dem Motto, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Ich hoffe, so ist es noch nicht. Ich bin auch überzeugt, dass es noch so nicht so weit ist bei uns. Aber sind wir bereit? Sind wir bereit, auf Dinge zu reagieren in einer sachlichen Lage? Vielleicht zu analysieren? Sind wir bereit, uns korrigieren zu lassen? Sind wir bereit, Dinge zu bereinigen? Habe ich das Vertrauen, dass ich dem anderen auch mal was sagen darf? Klarheit zu schaffen? Gehen wir aufeinander zu oder entfernen wir uns immer mehr voneinander? Kann ich vielleicht auch mal persönlich drüber hinwegsehen? Weil ich den anderen kenne und weiß, Mensch, okay, eigentlich ist er ein ganz anderer Typ, aber da habe ich ihn vielleicht jetzt gerade auf den falschen Fuß erfasst. Oder hat vielleicht gerade ganz andere Gedanken gehabt und die Antwort, die er mir gerade gegeben hat, die war gerade einfach, war jetzt nicht glücklich, aber ja, ich kenne ihn eigentlich, dass er besser ist. Oder dass es mich jetzt nicht persönlich treffen muss. Ihr versteht, was ich meine. Also das ist, glaube ich, so der Punkt, wo wir lernen dürfen, über unseren Schatten irgendwo auch hinweg treten dürfen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Grund, warum es in vielen Familien real nicht funktioniert. Weil wir es gar nicht mehr verstehen, miteinander zu sprechen. Fehlende Kommunikation, unehrliche Kommunikation, ein Überspielen von Problemen. Warum sind Familien zerstört? Ich glaube, es ist nicht immer dieser eine ausschlaggebende Grund, weil irgendwas Schlimmes passiert ist, weil irgendetwas Dramatisches in einer Familie vorgefallen ist. Das wird vielleicht in dem Moment das Fass zum Überlaufen bringen. Aber das fängt schon viel, viel früher an, dass sich was schleichend hinein projiziert hat in eine Familie, wo ich merke, Kommunikation findet nicht statt. Und es geht nicht darum, dass wir miteinander reden. Das ist Teil der Kommunikation. Kommunikation ist so groß. Nonverbal, verbal. Da gehören so viele Aspekte hinzu. Wenn ich nichts sage, ist auch eine Kommunikation. Und ich glaube, wir müssen lernen, dass wir eine offene Herzenshaltung haben, eine Bereitschaft haben, in unserer Form der Kommunikation zu signalisieren, wir haben echtes Interesse an der Person. Wenn ich echtes Interesse daran habe, dass es meinem Bruder, meiner Schwester gut geht, dann kläre ich sie über Konsequenzen auf, was ihr Fehlverhalten betrifft. In einer Art und Weise, wie die Person es auch annehmen kann. In einer Liebe. Dass man es auch nachvollziehen kann, um was es hier überhaupt geht. Wir haben eine Mitverantwortung für unsere Geschwister. Ihr habt Verantwortung für mich. Ist es euch bewusst? Ich muss es mir immer wieder vor Augen führen, zu sagen, ja, ich habe eine Mitverantwortung für andere. Und es geht in alle Richtungen. Es geht nicht darum, um Kontrolle. Es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig auf die Finger schauen und ob der jetzt alles richtig macht. Nein. Es geht darum, ihm vor Schaden zu bewahren. Ich möchte positiv Anteil an seinem Leben haben. Ich möchte Hilfestellung geben. Wie wir hier im Raum sitzen, zu fast 90% alle volljährig. Ihr dürft Auto fahren, ihr dürft wählen. Ihr dürft alle Dinge schon selber machen. Ihr seid für euer Leben selbst verantwortlich. Aber ist es nicht gut zu wissen, dass vielleicht jemand da ist, zu dem ich gehen darf, wenn ich mal nicht weiter weiß? Das ist Familie. Dass ich Hilfe bekomme von jemandem. Und zwar bevor ich irgendwo so tief abgerutscht bin, in einem Sog drin bin, wo ich mich vielleicht wirklich selber nicht mehr bewegen kann, wo ich nicht mehr weiß, wo kommt jetzt noch Hilfe her, bis hin vielleicht sogar, dass ich sage, ja, diese göttliche Familie, das ist nichts mehr für mich. Und das wäre das Schlimmste, seine Familie zu verlassen. Die göttliche Familie zu verlassen. Den Raum zu verlassen, wo ich sein darf, wie ich bin. Wo ich angenommen werde, wie ich bin. Das darf nicht passieren. Und diese Verantwortung haben wir auch als Geschwister, dass wir diesen Raum erhalten, dass wir als diesen Raum aufrechterhalten und sagen, ja, du bist willkommen. Nicht nur der Gast ist willkommen, nein, meine Geschwister sind mir willkommen. Aber dieses Willkommen braucht gleichzeitig auch Vertrauen. Und dieses Vertrauen darf wachsen, dieses Vertrauen darf kommen. Nicht durch Kontrolle, sondern durch Fürsorge. Ich habe die Fürsorge für euch, für dich. Und ich hoffe, jemand hat Fürsorge für mich. Ich möchte nicht alleine in meiner Familie stehen. Ich brauche jemanden, der mir zur Seite steht. Vielleicht hilft da dieses Bild von einem großen Bruder, der Acht hat auf seine kleine Geschwister, auf seine kleine Schwester auf dem Schulhof, auf der Straße beim Spielen, dass wenn Probleme kommen, dass diese kleine Person nicht alleine dasteht, sondern dass der große Bruder dasteht und sagt, hey, geh mal hinter mich. Darum kümmere ich mich. Das tut unser Vater definitiv. Aber ich als Vater bin nicht immer da. Das sieht bei unserem himmlischen Vater anders aus. Da hinkt dann ein bisschen das Beispiel. Aber Gott stellt uns in diese Verantwortung mit hinein. Er sagt, natürlich bin ich für euch da. Aber wir als Geschwister dürfen füreinander einstehen und trotzdem aufeinander Acht geben und uns schützend für andere einsetzen. Und bevor ich jetzt zum Ende komme, möchte ich euch jetzt die Aufgabe geben, euch nochmal ermutigen, aus eurem Anstrengen nachverfolgen. Schaut mal in die Reihe nach vorne, schaut mal in die Reihe nach hinten. Tut es mal jetzt ganz bewusst. Kennst du diese Person? Nicht nur beim Namen. Kennst du die Person mit ihren Interessen? Kennst du die Probleme, die diese Person vielleicht hat? Natürlich müssen wir uns nicht allen und jedem offenbaren. Es ist wichtig, dass wir unsere Leute haben, die wir im Vertrauen um uns schließen können. Eine Gemeinde, eine Kirche wird immer größer. Da wird man nicht mehr so persönlich aufeinander zugehen können. Aber wichtig ist, dass wir wissen, zu wem kann ich gehen? Zu wem darf ich gehen? Wem kann ich meine Stärken, meine Schwächen erklären, erzählen? Womit habe ich Probleme? Wem darf ich meine Freude mitteilen? Dafür gibt es unsere Kleingruppen. Dafür haben wir in unserer Gemeinde Kleingruppen etabliert, um dort Raum zu schaffen, eine Familie zu sein, Vertrauen miteinander zu haben und Austausch zu haben im Vertrauen. Wenn wir anfangen, bewusst mit unseren Geschwistern uns zu beschäftigen, dann werden wir Anteil in dem Leben haben. Dann werden wir nicht auf einmal überrascht durch Dinge, sondern wir durchleben es mit. Wir nehmen sie an die Hand und es stärkt uns gegenseitig. Es schafft Vertrautheit, dass wir auch in Situationen hineinsprechen dürfen, die vielleicht nicht gerade so gut laufen. Und das ist schlussendlich die Basis einer Geschwisterliebe, einer Familienliebe, die auf Gottes Werten beruht, die auf Gottes Basis da ist. Und diese Liebe einer Familie, diese Geschwisterliebe, diese Liebe in dieser Gemeinde, kommt nur durch unseren Vater im Himmel. Dieser Vater ist selbst Liebe. Und wenn wir das in unserem Herzen haben, das weitergeben, dann funktioniert dieses Familienleben in dieser Gemeinde. Und so schließt sich dieser ganze Kreis. Und dieser Kreis, er hat nichts Magisches, es ist nichts Mythisches. Es ist vielleicht ein Stück weit übernatürlich, ja. Weil wir einfach zu verschieden sind, weil wir zu verschiedene Persönlichkeiten sind. Wildfremde Menschen am Anfang, die zu einer Familie zusammenwachsen, eine Vertrautheit bekommen, eine Akzeptanz gegenseitig. Das ist übernatürlich. Und das geschieht nur durch den Geist Gottes, nur durch sein Hinzutun. Und Familie bedeutet Arbeit, natürlich. In den realen Familien, aber auch in den geistlichen. Und diese Arbeit lohnt sich aber anzugehen. Und die müssen wir nicht aus uns heraus schaffen. Wir müssen uns nicht abmühen. Wir dürfen unseren Beitrag dazu leisten. Aber die Hauptarbeit macht Gott. Er stellt die Hilfsmittel zur Verfügung. Er zeigt uns auf, wie es funktioniert. Er gibt uns die Möglichkeiten. Wenn wir seinem Wort folgen, wenn wir seinen Anweisungen befolgen, wissen wir, wie es funktioniert. Das ist eine Gebrauchsanleitung, wie Familie funktionieren kann. Es liegt aber an uns, ob wir diese Gebrauchsanleitung nutzen und ob wir sie umsetzen in unsere Familien, in die geistige Familie oder eben auch in unserer realen, physischen Familie. Lass mich am Schluss noch zusammenfassen. Lass dich auf dieses Familienabenteuer ein. Lass dich drauf ein. Die Familie kann nicht groß genug sein. Gottes Familie kann noch wachsen. Es gibt noch Plätze. Wir haben Raum. Nicht nur den physischen Raum, sondern der Raum in unserem Herzen muss da sein. Lass diese Leute einladen. Lasst uns zusammenkommen. Lasst uns eine Einheit bilden. Eine Familie, die zusammenhält, ist eine starke Familie. Die kann was bewirken. Die hat ein Statement. Und wenn du an dem Punkt angelangt bist, an dem du sagst, dass diese Größe hier vielleicht ausreichend ist, lass dich ermutigen, dass noch mehr Menschen zu Gottes Familie hinzukommen. Dass noch mehr Menschen dieses Abenteuer Familie, Gottes Familie kennenlernen. Dass sie wissen, ja, ich bin hier angenommen. Ich gehöre dazu. Wir stehen füreinander ein. Das wollen wir Gemeinde als Familie tun. Gerade in auch einer Zeit, wo wir merken, da ist Abspaltung, da ist Trennung, da ist ja Einsamkeit, was zum Teil gesellschaftlich völlig gefördert wird, wo auch vehement dazu hingearbeitet wird gerade. Dort ist es wichtig, dass wir als Gemeinde, als Familie Gottes zusammenstehen, zusammenhalten und sagen, wir wollen Gemeinschaft. Wir gehören zusammen. Wir leben als Familie. Und das wollen wir zum Ausdruck bringen. In eine Familie, in der ich weiß, dass ich geborgen bin. In der ich angenommen werde. Und hier gibt es Geschwister, die es ehrlich mit mir meinen. Die es gut mit mir meinen. Auch wenn ich das vielleicht nicht jeden Tag spüre, nicht jeden Tag sehe. Oder vielleicht auch gerade nicht das Gefühl habe, aber wenn ich ehrlich bin und 3 Tage später vielleicht drüber nachdenke, weiß ich, ja, sie meint es gut mit mir. Lasst uns als Geschwister in Gottes Familie gemeinsam leben. Amen.